Hallo und herzlich willkommen bei Codebrot. Mein Name ist Lars und hier in dem Kanal berichte ich über den Alltag, die Aufgaben und die Karriere von Softwareentwicklern. Diesmal ist es wieder Zeit für eine Episode Frag Codebrot, das ist sozusagen die Juni-Episode. Die andere liegt ja schon knapp 3 Monate zurück und mich haben in der Zwischenzeit einige Mails erreicht. Ich gucke gerade mal und einige interessante Fragen in den Kommentaren. Insgesamt sind es 6 Themen, die ich heute mal anschauen möchte und ich fange als erstes mal mit einer E-Mail an, wo es im Endeffekt zum Thema Informationsquellen geht. Hier ist jemand 31 Jahre alt, männlich, kommt aus NRW und ist seit fast einem Jahr in der Ausbildung als Anwendungsentwickler. Und er schreibt noch ein bisschen was über sich, was er macht, also SQL, PHP, Ajax quasi als Backend-Teil, Frontend, eben HTML, CSS, SAS, JavaScript, das sieht sehr gut aus. Und relativ weit unten stellt er dann die Frage, ich wollte einfach mal fragen, welche Quellen, Magazine, Internetseiten oder sonstiges du mir für gute Artikel empfehlen kannst, damit ich immer up-to-date bleibe. Ein besonderes Interesse habe ich derzeit an Blockchain. Zum einen sehr schön, mit 31 in dem Bereich da einzusteigen. Das ist so ein Spätzünder, passt irgendwie zu mir. Ich bin auch immer mit all diesen Sachen ein Spätzünder, finde ich gut. Die Fragen, worüber ich mich oder womit ich mich informiere, eigentlich nicht so wahnsinnig fancy. Also eine meiner tatsächlich Hauptinfoquellen ist Medium. Das ist eine englischsprachige Webseite, wo jeder eigentlich Artikel schreiben kann. Und da findest du ganz, ganz viele Softwareentwickler vom überall vom Planeten, muss ich mal sagen, die dort einfach über was über den Alltag schreiben, wie man Dinge besser machen kann, wie man die Karriere planen kann. Da hole ich mir tatsächlich auch viele Inspirationen für Videos und für Artikel. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Das ist quasi das eine. Ganz klar muss man sagen, dass das kostenpflichtig ist. Ich glaube, es kostet $50 im Jahr. Für mich lohnt sich das, weil ich wirklich es schön finde, mich da durchzulesen. Daneben schaue ich jeden Morgen durch, ich benutze Feedly, also ein RSS-Feedreader, wo ich durch eigentlich die Sachen, die mich am meisten interessieren, durchgehe. Und das ist zum einen Stack Overflow-Blog, das ist sehr schön up-to-date. Da gibt es auch einen Podcast dazu, der ist immer kurz und knackig, so eine halbe Stunde meine ich, da kommt einmal in der Woche raus. Und da habe ich halt wirklich was, wo ich am Ball bleiben kann. Also da geht es viel um neue Sprachen, um neue Technologien, was generell Trends sind, wo einfach, dass man ein Gespür kriegt, wo die Reise hingeht. Daneben, was ich genauso cool finde, ist eben der GitHub-Blog. Der ist sehr technisch und eben Fokus natürlich auf Continuous Integration, Continuous Delivery, aber eben auch so ein bisschen mehr so links und rechts. Gefällt mir sehr, sehr gut und auch da habe ich immer mal so Inspiration, wie ich an meinen eigenen Workflows und Coding Flows einfach noch ein bisschen arbeiten kann. Jetzt muss ich kurz schauen, was ich sonst noch empfehlen kann, ist der Nixcraft Blog. Das ist so eine Webseite, die sich einfach so mit Linux und Command Line Themen auseinandersetzt. Da kommt es relativ häufig noch zu Wiederholungen von bestimmten, gerade so Linux-Commands, aber für mich ist das super angenehm, weil ich lese da wirklich die Headline und denke so, was weiß ich, die 35 besten Sachen, wie man Grep nutzen kann, dann gucke ich mal durch, ob ich das alles so kenne oder wie man eben sonst Cat benutzen kann, wie man Sachen aneinander pipen kann. Das finde ich ganz cool und es ist sehr zu empfehlen, würde ich sagen, wenn man ein bisschen mehr noch auf der Command-Line arbeiten will oder auch arbeitet. Dann habe ich Heise Security, auch so ein Staple, logischerweise für Security, alles ringsrum, nehme ich mit, einfach zum einen up-to-date zu bleiben und auch so ein bisschen, um immer so ein Gespür dafür zu kriegen, wann es mal wieder besonders in welcher Ecke brennt. Und bei uns ist es so, wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Applikationen, eben auch auf unterschiedlichen OS aufsitzend. Also irgendwas ist eigentlich jede Woche immer dabei. Was habe ich noch? Ich muss mal kurz hier durchschauen. Den offiziellen Microsoft-Blog lese ich und auch den offiziellen Google-Blog, einfach um zu sehen, was die Großen machen, weil sie geben effektiv die Richtung vor und gerade wenn du in großen Unternehmen arbeitest, also eben in Konzernen oder auch in großen Verwaltungen, musst du natürlich dich auch dem anpassen, weil im Regelfall kaufen die ja auch bei den großen Firmen ein. Und was kann ich noch empfehlen? Den Netflix-Tech-Blog kann ich super empfehlen, weil Netflix ja eine hervorragende Infrastruktur hat, also technische Infrastruktur aufgebaut hat, von der man sehr viel lernen kann. Es gibt tatsächlich auch coole YouTube-Videos, wo man wirklich sehen kann, wie sie alles ineinander verhängt haben bei Netflix. Es ist mega, mega spannend mit, also wirklich Microservice-Mania ohne Ende. Und da lohnt es sich tatsächlich, da reinzuschauen. Und das ist nichts, was ich scanne. Das ist wirklich was, wo ich mir dann ein bisschen Zeit nehme. Das sind wirklich meistens Artikel, wo man 20 Minuten sich durcharbeiten muss. Dann habe ich noch eine Sache, die ich gerne lese, was mich so ein bisschen so fast auf dem falschen Fuß erwischt hat. Und das ist von GoDaddy, der Blog. Im GoDaddy ist ja diese große Registrierungsplattform für Domains. Und eigentlich mag ich das nicht, was sie tun. Aber technisch ist das, was sie beschreiben, dort immer sehr gut. Es ist sehr, sehr webbasiert und auch immer wirklich relativ nah dran. Sie haben viele von diesen klassischen Artikeln, 7 Tipps zu bla bla bla. Das hilft mir. Ne? Gut, ich hoffe, ich konnte dir damit auch helfen und auch demjenigen, der das E-Mail geschrieben hat. Und ich mache mich auf zum nächsten Mail. Und das nächste Mail ist sehr spannend. Ich lese das mal in der Gänze vor, weil es tatsächlich so ein bisschen ans Herz mir ging. Hallo, kurz zu mir. Ich bin mittlerweile 30 Jahre alt und bekomme nun vom Jobcenter eine Umschulung zum Fachinformatiker im Bereich Anwendungsentwicklung. Ich möchte mich danach auf die Backend-Entwicklung spezialisieren. Ich programmiere, seitdem ich 14 bin, in PHP. In meiner Jugend habe ich viele Projekte mit Nachweisen IT gemacht und leider kam es Anfang 20 zu einem Cut in meinem Leben, Obdachlosigkeit und andere Probleme, die dafür gesorgt haben, dass ich jetzt erst fit bin für das Berufsleben. Nun meine Frage, habe ich auf dem Arbeitsmarkt überhaupt eine Chance in dem Bereich zu arbeiten, aufgrund der Umschulung vom Jobcenter sowie der verlorenen Jahre? Was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Punkte, worauf ich mich während meiner Umschulung konzentrieren sollte, fernab des Unterrichts? Erstmal hier Chapeau, danke, dass du da ganz offen und ehrlich das so geschrieben hast. Cool finde ich, dass die erste E-Mail, die ich vorher hatte, auch von jemandem war, der war 31 und seit einem Jahr in der Ausbildung zum Anwendungsentwickler ist, für dich im Prinzip so ein Aha-Erlebnis sein sollte. Wenn du 30 jetzt eine Umschulung zum Anwendungsentwickler bekommst, dann bist du genauso alt wie der andere, mit der mich eben schon angemeldet hatte. Also es ist kein unüblicher Weg. Jetzt schreibst du eben, dass du Probleme hattest und dass es dann mit 20 einen Cut in deinem Leben kam. Eben bei dir war es Obdachlosigkeit. Es gibt Dinge, die passieren, eben das Leben passiert und bei dem einen haut es eben mal tiefer rein als bei dem anderen. Bei dir ist es aus was für Gründen auch immer Obdachlosigkeit, es gibt auch Leute, die werden krank, es gibt Leute, die pflegen irgendjemand in der Familie, es gibt auch Leute, die schlicht und ergreifend sich in den falschen Job verrennen und später dann erst, ich sag mal, in Softwareentwicklung oder in einen anderen Job zurückfinden. Das finde ich normal. Du fragst, ob es ein Problem gibt mit der Umschulung. Also grundsätzlich sage ich nein, du machst es richtig. Du machst eine saubere Umschulung, das heißt, du hast danach eine Ausbildung. Das ist schon mal gut. Ob es Probleme gibt wegen der verlorenen Jahre. Probleme wird es nicht geben, aber du wirst immer damit konfrontiert sein, weswegen ich empfehlen würde, sehr offensiv mit dem Thema umzugehen. Wenn immer du Bewerbungsgespräche hast, würde ich das quasi fast als erstes selbst mit auf den Tisch legen. Und einfach sagen, falls sie sich gefragt haben, wo die Lücke herkam. Und dann kannst du dir überlegen, wie viel du erzählst. Viel wichtiger ist, dass du ihnen sagst, was du jetzt machen willst, was du daraus gelernt hast. Damit musst du dann einfach umgehen lernen. Und das ist einfach so. Jeder, der ein Loch im Lebenslauf hat, muss damit leben, dass die Leute es einfach wissen wollen. Weil sie wollen ja sicher gehen, dass nicht nochmal ein Loch entsteht, in dem dann der Arbeitgeber drunter leiden muss. Hast du gefragt, was du während deiner Umschulung noch machen solltest? Ich würde sagen, die Umschulung ist fast das Wichtigste. Und ich würde meinen Fokus sehr hart darauf legen, gerade wenn du sagst, dass du eine Weile aus dem normalen Arbeitsleben raus warst, dann ist es ein bisschen tricky, am Anfang überhaupt wieder ins Lernen reinzukommen. Also ich würde sagen, fast das Wichtigste ist, das Lernen zu lernen. Wenn du dann noch Ressourcen hast und Lust und Laune hast, dann mach irgendein Pet-Project nebenbei. Nimm die Programmiersprache, mit der du dort dann lernst bei deinem Arbeitgeber und mach noch irgendein Side-Project. Sei es eine kleine Webseite, sei es ein Kalkulator. Und wenn dir nichts einfällt, dann nimmst du den Raspberry Pi, setzt den auf, machst einen Webserver drauf, machst einen Frontend drauf, machst einen Backend drauf, probierst dich mit Kubernetes meinetwegen ein bisschen. Irgendwie sowas. Sodass du ein bisschen ein Gefühl dafür kriegst, wie das Zeug funktioniert und dass du auch dann in Gesprächen sagen kannst, ja, ich habe mich damit schon auseinandergesetzt. Zum Beispiel, ich kenne Linux, ich weiß, wie man Kubernetes aufsetzt, ich weiß, wie man mit Containern umgeht oder ich weiß, wie man von null auf irgendein Backend aufbaut oder irgendwelche anderen Dinge. Das halte ich für relativ wichtig. Ja, eigentlich gar nicht so schlimm, muss ich mal sagen. So, dann habe ich weitere E-Mail, wo es auch wieder um Quereinsteiger geht. Da lese ich vor allen Dingen den ersten Satz vor, der da heißt, Hallo Herr Kotbrot. Das finde ich super. Hallo Herr Kotbrot ist großartig. Ist es möglich als Quereinsteiger, Klammer auf, komme aus der Elektrobranche, Klammer zu, irgendwann als Senior Developer zu arbeiten, zum Beispiel HTML, CSS, JavaScript und Co. Was ich ein bisschen schade finde in der E-Mail, dass mir der Kontext fehlt. Also die anderen schreiben immer ein bisschen mehr Kontext dazu, wie alt sie sind, wo sie herkamen, so ein bisschen mehr als was ich komme aus der Elektrobranche eigentlich bedeutet. Hast du eine Ausbildung, hast du ein Studium gemacht, wie viele Jahre hast du dort Erfahrung und so weiter und so fort. Warum willst du umsteigen? All das ist immer ein bisschen gut, wenn ich was sagen soll, ob das das Richtige ist. Also grundsätzlich, klar kannst du als Quereinsteiger mit reinkommen. Hier in dem Kanal werde ich dir immer erzählen, mach sauber eine Ausbildung oder mach sauber ein Studium, mach nicht irgendwie schnell, was weiß ich, einen YouTube-Kurs oder ein Bootcamp und nach einem Monat hast du das Gefühl, du bist ein Softwareentwickler. So funktioniert das nicht. Das sind die reinen Coding-Skills. Das ist so ähnlich, als wenn du Mauern gelernt hast, aber das macht dich eben nicht zu einem Architekten und noch lange nicht zu einem guten Vorarbeiter auf dem Bau. Das ist einfach das Gleiche ist eben wirklich auch in Softwareentwicklung da. Dementsprechend natürlich kannst du das machen und du kannst Developer werden, das ist okay und der Background Elektrobranche ist auch vielleicht gar nicht so verkehrt. Dann sagst du eben HTML, CSS, JavaScript. Das ist einfach so Frontend, das ist schön zum Einstieg und dann würde ich mich langsam dann da hinarbeiten von Frontend zu Backend zu Fullstack und dann kannst du immer noch schauen, wo die Reise hingeht. Das ist dann quasi dieses Stück für Stück für Stück, jedes Mal kriegst du mehr Geld und jedes Mal kriegst du auch mehr, sagen wir mal, Verantwortung übergeholfen für sowohl das Projekt als auch für die Firma, für die du das Projekt dann machst. Das Wort Senior Developer, was du da noch drin hast, das ist in dem Fall ein bisschen unpassend. Senior ist quasi ein Jobtitel. Der wird dir nach Erfahrung im Regelfall beigegeben, so ähnlich wie Junior oder Mid-Level oder Principal. Also du kannst nicht gleich Senior Developer werden. Wenn du ein Junior Developer geworden bist, dann machst du im Regelfall Mid-Level oder eben gar nichts. Manchmal gibt es dafür keinen richtigen Namen dafür. Mid-Level fand ich einfach ein schönes Wort. Und dann wirst du Senior und das dauert je nach Unternehmen zwischen 7 bis 15 Jahren. Wirklich alles Mögliche ist dabei drin. Also das geht. Was mir eben eingefallen ist, weil du sagst, du kommst aus der Elektrobranche, hast du dir überlegt, ein bisschen mehr Richtung Hardware zu gehen? Weil es gibt ja die etwas langweilig klingenden, aber eigentlich sehr gefragten Rechenzentrumtechniker, die in den Rechenzentren der Cloud, denn irgendwo muss die Cloud ja effektiv auch gehostet werden, arbeiten. Und dort ist wirklich mehr noch hands-on und sicherlich der Skill, je nachdem, was du meinst mit Elektrobranche, der Skill, den du dir da geschaffen hast, den du schon hast, den könntest du da wie so ein bisschen nachnutzen. Also anstatt reines Coding zu betreiben, warum nicht die Infrastruktur warten? Eben das, im Englischen ist das, glaube ich, Hardware Engineer und dann gibt es noch den Site Reliability Engineer und solche Geschichten. Die arbeiten eben alle in den Rechenzentren der jeweiligen entweder Cloud-Anbieter oder es gibt ja auch noch andere normale Rechenzentren-Anbieter. Das würde ich dir mit auf den Weg geben. Schau mal da, ob das vielleicht auch was wäre. Jetzt kommen wir mal zu Nummer 4. Nummer 4 ist eine echte Bombe, also wirklich riesig. Und das ist im Endeffekt jemand, der sich darüber beklagt zu meinem Altersdiskriminierungsvideo und einen sehr großen, so einen riesenlangen Absatz schreibt, der da im Endeffekt anfängt mit, das Video grenzt an Panikmache und argumentiert dann sehr sauber, warum er meine Argumente nicht versteht, warum er das anders interpretiert und wie er das sieht. Und da wollte ich einfach zu sagen, dass ich sehr dankbar bin, wenn jemand es so schreibt. Ich bin nicht der Meinung dieser Person, das kann ich so sagen, aber ich finde es toll, wie viel Arbeit die sich gemacht hat, hier das aufzudröseln und auch die Gedankengänge aufzudröseln. Ich lege das einfach auf den Bildschirm. Wer mag, kann sich das wirklich durchlesen, ganz in Ruhe. Ich finde, es ist tatsächlich lesenswert. Für mich ist das so ein Punkt, weswegen ich jetzt auch nicht antworten will. Das wäre was, wo man jetzt anfangen müsste, eine One-on-One, wirklich eine persönliche Konversation zu führen. Weil jetzt sind quasi, jeder hat seine Argumente auf den Tisch gelegt, ich im Video, er in Textform. Und jetzt wäre es eigentlich der Moment, okay, jetzt müssen wir mal gucken, haben wir uns vielleicht falsch verstanden? Haben wir vielleicht unterschiedliche Ansätze, wie das funktioniert? Haben wir andere Erfahrungswerte? Und dann würde ich sagen, müsste man mal so ein Stündchen sich zusammensetzen. Vielleicht trifft man sich ja irgendwann zufällig mal einen Zug und dann kann man das mal rausholen und drüber reden. Ich bin einfach kein Freund, dass sowas in so einer Endlos-Diskussion sowohl im Video als auch in Textform nachher stattfindet. Aber im zweiten Absatz, der da drunter war, gibt es noch einen schönen Satz, beziehungsweise zwei Sätze, die ich gerne vorlesen möchte, auf die ich eingehen möchte, weil sie tatsächlich wichtig sind. Und dort wird gesagt, du gehst nie darauf ein, dass Aspekte wie ich fühle mich einfach wohl in meiner Firma ebenso ein wichtiger Faktor sind. Es fühlt sich so an, als könnte eine erfolgreiche Karriere nur am Gehalt festgemacht werden. Das sind zwei schöne Sätze und die würde ich gerne beide beantworten. Ich fange mit dem zweiten Satz an, wo er sagt, es fühlt sich so an, als könnte eine erfolgreiche Karriere nur am Gehalt festgemacht werden. Das ist effektiv so, dass ich einfach jetzt auch mal mit meinen betagten 44 Jahren sage, jo, das sehe ich eigentlich so, weil ein Progression, also ein Fortschritt im Job, sei es von einer, sagen wir, einfachen Programmiersprache wie JavaScript oder Python, dann zu richtig Java oder C#, sei es zu R oder meinetwegen sogar Assembler. Das ist eine Progression, wo jedes Mal, wenn du an eine dieser, sagen wir mal, selteneren Sprachen oder anstrengenderen Sprachen gehst, du automatisch mehr Geld bekommst. Das ist tatsächlich ein messbarer Faktor. Das andere ist, wenn du von Junior zu Mid-Level zu Senior zu, du merkst, wie die Hand hier hochgeht, zu Principal wirst, das heißt jedes Mal, dass es mehr Geld gibt. Ja, also ich glaube, dass man das bemessen kann. Dasselbe gilt, wenn du vom Frontend-Developer zum Backend zum Full-Stack wirst, das ist jedes Mal mehr Verantwortung und auch natürlich mehr Wissen. Du hast Frontend nur einen kleinen Bereich, Backend hast du schon ein bisschen mehr, ein bisschen Frontend und Full-Stack hast du dann alles, bevor du dann noch eine Stufe höher gehst und dann was auch immer der Lead des jeweiligen Teams wirst, also quasi Personalverantwortung hast, bevor du zum Architekten wirst, bevor du vielleicht irgendwas ganz anderes machst und mehr berätst. Ich denke, dass du das sehr, sehr gut in Geld abmessen kannst, im Ernst. Und so funktioniert aus meiner Sicht auch die Gesellschaft. Das kann man so sagen. Und ich würde auch sagen, dass es für 95% der Leute zutrifft. Und das andere Argument, so gesagt hast, dass ich sehr selten darauf eingehe, dass man sich wohlfühlt. Das ist so. Ich habe ein Problem damit, das zu sagen, gerade wenn es junge Entwickler sind. Also wenn ich gucke, wer in den Kanal hier schaut, sind das primär jüngere Leute. Leute, die eben noch keine 15 Jahre auf dem Buckel haben. Wenn du 15 oder wie ich irgendwie 20 plus Jahre auf dem Buckel hast, dann ist das Argument, ich fühle mich wohl, das zählt für mich, weil ich sagen kann, du hast genügend andere Firmen vorher gesehen. Ich habe ein Problem damit, dass sich Leute sagen oder zurücklehnen und sagen, ich fühle mich hier wohl, ohne 5 oder 6 andere Firmen zu sehen, um einen Vergleichsmaßstab zu haben, was Wohlsein eigentlich bedeutet. Ich meine, Wohlsein kann auch bedeuten, dass ich ja eigentlich hier so einen Luschi-Job mache. Ich fühle mich damit wohl. Aber das sollte es nicht sein. Wohlfühlen in einem Unternehmen sollte von ganz vielen unterschiedlichen Dingen abhängig werden. Und da rutscht du fast in die zweite Frage, ob Geld das Einzige ist. Natürlich ist das, was dich im Job festhalten soll, es ist eine Mischung aus vielen Dingen. Es sollte nicht zu langweilig sein, aber es sollte ab und an mal langweilig sein. Es sollte stressig sein, aber es sollte nicht dauerhaft stressig sein. Du solltest an deinen eigenen, Soft Skills arbeiten können und wachsen können. Und wenn du das nicht mehr kannst, musst du quasi auch weiterziehen. Du solltest an deinen professionellen Skills arbeiten können. Und wenn du irgendwo festhängst für 2, 3 Jahre, zum Beispiel bei derselben Programmiersprache, dann solltest du weiterziehen. Da solltest du natürlich eine gute Mitarbeiterbeziehung zu den anderen haben. Das ist aber, ich persönlich würde sagen, ein bisschen niedriger gewertet und solltest eine gute Beziehung zu dem Vorgesetzten haben. Gleichzeitig solltest du dich auch an einem Unternehmen bewerten und jetzt drehen wir das wieder zum Geld, solltest du auch in einem Unternehmen sein, das dich bezahlen kann. Wenn das Unternehmen dich nicht bezahlen kann, dann macht das Unternehmen was falsch. Und das ist nicht dein Problem, dass das Unternehmen was falsch macht. Also grundsätzlich, wenn jemand sagt, wir können uns nicht mehr leisten, da macht ihr irgendwas falsch im Unternehmen. Das ist nicht dein Problem als Softwareentwickler. So, bevor ich jetzt meinen Faden endgültig verliere. Ich fühle mich nicht mehr wohl, ist halt sehr häufig so bei mir löst das diesen Reflex aus, du machst es dir bequem. Und um Gottes Willen, du solltest es dir ja in dem Job nie bequem machen. Du solltest immer irgendwas weiterentwickeln. Eben entweder die Soft Skills oder die Hard Skills oder die Rolle oder den Jobtitel. Irgendwas sollte sich immer bewegen. Dass ich fühle mich wohl und hier ist es super bequem, ist ganz gefährlich in dem Job, weil sonst bist du irgendwann mal der, mit dem keiner zusammenarbeiten will, weil er immer noch dasselbe macht wie vor 10 Jahren und sich keine neuen Skills aufgebaut hat. Das wäre, ich gucke gerade mal, das wäre so das, was ich dazu sagen will. Ich bin auch da wieder für Feedback super dankbar und gern auch E-Mails, das passt schon. Punkt Nummer, jetzt gucke ich gerade, 5. Jetzt haben wir hier noch jemanden, der hat auch einen schönen Kommentar geschrieben. Und Dort geht es um zwei Themen. Ich lese das ganze Ding einfach vor, es macht es einfacher. Ich arbeite seit knapp 4 Jahren als Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, Webentwickler mit verschiedenen JavaScript-Frameworks und alles, was dazugehört. In Klammern wird alles aufgeschrieben, was er macht. Und ich habe permanent das Gefühl, dass ich zu wenig kann. Yay, willkommen in meiner Welt. Ich fange jetzt am 1.4. eine neue Stelle als Frontend-Developer mit einem anderen Framework als zuvor an. Ich bereite mich seit knapp 2 Monaten auf die Stelle vor und dabei fällt mir auf, dass es im Webbereich so viele Themen gibt, mit denen man sich auch hätte beschäftigen können. Tipptopp. Kennst du dieses Gefühl, dass man ständig denkt, dass man zu wenig kann? Ja. Das glaube ich, das kennen fast alle. Ich sage da gleich noch mehr dazu. Ich komme aus einer kleinen Softwarebude und auch in Anführungszeichen sehr schön. Ich versuche mir das Wort Softwarebude nämlich momentan abzugewöhnen, weil ich irgendwie doch finde, dass es ein bisschen herablassender ist, als ich das eigentlich möchte. Und fange jetzt in einem großen Unternehmen an, weltweit 10.000 Mitarbeiter, lokaler Standort 1.500. Yay, cool. Okay, das ist ein wirklich großer Schritt. Das finde ich sehr cool, dass du das machst. Für mich ist das ein Schritt in eine neue Welt. Ja, tipptopp, sehe ich auch so. Wie stellst du dir die ersten Monate dort vor? Worauf achten die besonders in der Probezeit? Hast du ein paar Tipps? Okay, ich möchte auf 2 Themen eingehen. Zum einen das Thema, kennst du dieses Gefühl, dass man ständig denkt, dass man zu wenig kann? Ja, definitiv. Im Englischen heißt das Ding Imposter-Syndrom. Im Deutschen, ich habe es mir extra aufgeschrieben, damit ich es nicht schon wieder vergesse, heißt das Ganze Hochstapler-Syndrom, sagt zumindest Google. Ich finde Imposter ein bisschen netter, aber Hochstapler klingt falsch. Das ist einfach so, dass die meisten Leute, die in der Softwareentwicklung arbeiten und einen gewissen Punkt erreicht haben, den sie feststellen, was könnte ich als nächstes Neues machen, feststellen, dass es viel mehr zu lernen gibt, als du jemals schaffen kannst und dass die Entscheidung, was die richtige zum Beispiel Sprache ist, was das richtige Framework ist, unglaublich schwierig ist. Und das ist etwas, wo du wie reinwachsen musst. Du musst einfach sagen, okay, ich mache dieses, das und dieses und alles andere lasse ich für den Moment weg, weil ich will mich auf diese 3 Dinge besonders gut konzentrieren. Wenn du zum Beispiel das, was ich hoffentlich in einem der nächsten Videos nochmal erkläre, dich durch die 3 Hauptsprachen arbeitest, also eine Einsteigersprache, eine super Fundamentsprache und dann nochmal was, wo du so ein bisschen ja mal rumspielen kannst, dann bist du schon mal super flexi aufgestellt. Du hast dich dann aber auch klar entschieden, erstmal für diese 3 Sprachen und weißt, dass du alle anderen hinten runterkippen lässt. Damit muss man umgehen lernen und dann, das muss man auch akzeptieren lernen. Und du musst im Endeffekt auch lernen, Mut zur Lücke zu haben. Du musst einfach sagen, ich mache das neue Projekt, auch wenn ich die Programmiersprache nicht kenne, aber hey, ich habe schon 2 oder 3 Programmiersprachen gelernt, eine mehr oder weniger. Who cares, okay? Das ist das eine. Und das Imposter-Syndrom, das man dann hat, dass man, oh nein, ich habe nie genug, ich weiß auch nicht, meditieren, drüber wegkommen, es wächst sich raus. Also bei mir hat sich auch noch nicht so 100%ig rausgewachsen, aber ich versuche dann immer zu sagen, ich kenne es nicht, aber ich denke, dass ich mich da gut einarbeiten kann. Es hat bisher immer geklappt. Diese Erfahrungen sind eben dann auch wichtig, also dass du dich in irgendwas Neues gut einarbeiten kannst und vielleicht sehr tief einarbeiten kannst. Wie tief ist, das ist ein Thema für ein ganz anderes Video. Also solltest du ganz viele Dinge oberflächlich können oder ganz wenige Dinge in der Tiefe. Da gibt es also hochphilosophische Diskussionen. Das lasse ich jetzt erstmal raus. Ich denke, du musst es einfach akzeptieren, dass es so ist. Und ja, chillax, mehr kann man nicht machen. Worauf solltest du achten, wenn du aus einer kleinen Bude kommst zu einem großen Konzern? Worauf achten in die Probezeit? In der Probezeit. Ich habe ein Video zum Thema Soft Skills gemacht. Soft Skills ist das, wo am meisten drauf geachtet wird. Hard Skills kann man irgendwie nachfeilen. Das ist überhaupt kein Problem. Gerade wenn es eine große Firma ist, dann schicken dich im Notfall auf irgendein, keine Ahnung, Bootcamp, wenn du nicht gut genug coden kannst. Oder sagen, du arbeite dich nochmal 2 Wochen in das Thema ein. Das Wichtigste sind die Soft Skills. Passt du rein? Ist deine Mentalität passend für dieses Unternehmen? Es ist nicht mehr wie in der kleinen Bude, wo du kurze Wege hast, sondern, keine Ahnung, je nachdem, wo du landest, musst du für das Bekommen eines Bleistiftes 15 Formulare ausfüllen. Wenn irgendjemand irgendwo einen Artikel schreibt, musst du da große Hierarchiedinge in Bewegung setzen. All das ist natürlich in großen Firmen wesentlich langsamer. Je größer die Firma, je größer die Bürokratie. Das war schon immer so. Das ist keine Erfindung von uns in der Moderne. Das gab es schon im alten Ägypten und im Babylon. Also Bürokratie ist einfach, wenn mehrere Menschen aufeinander kommen, besonders viele, dann wird es bürokratischer. Das ist das, worauf die achten, wie gut du dich einpassen kannst, ob du ein netter Typ bist und ob du lernwillig bist. Und natürlich musst du von deiner Seite schauen, passt das für dich? Das ist natürlich auch andersrum. Die Probezeit ist ja nicht nur für die ist auch für dich. Passt das für dich? Habe ich einen Chef, mit dem ich umgehen kann oder ist das einfach ein unverträglicher Idiot und deswegen ist die Stelle frei gewesen? Oder kann ich hier überhaupt vorwärts kommen oder ist das quasi nur ein Zwischenstopp für 2 Jahre, weil sie wollen nur einen für, ich spinne mal rum, nur einen, der die ganze Zeit ununterbrochen Ruby programmiert, aber nie über den Tellerrand schauen darf. Sowas, ne? Das ist ganz spannend. Also ich fand's cool und ich finde es immer cool, das zu lesen, wenn jemand wirklich aus einer sehr kleinen Firma in eine sehr große Firma geht. Das ist tatsächlich ein großes Erwachen in dem Punkt. So, als allerletzte Frage habe ich eine ganz kurze Frage bekommen. Finde ich schön, habe ich in unterschiedlichen Varianten jetzt häufiger mal gelesen. Und da hat jemand unter dem Video gefragt, vom letzten Fragcodebrot, ist der Master, der im Ausland erworben wird, in Deutschland anerkannt? Da habe ich ja über Ausbildungsmöglichkeiten und später nochmal Master nachschieben und Master im Ausland nachschieben geredet. Und grundsätzlich ist es so, dass Bachelor und Master von Universitäten in Europa gegenseitig anerkannt wird. Das ist erstmal so das pauschale Aussagen. Das ist der Bologna-Prozess und deswegen gibt es ja überall Bachelors, Master und es gibt keine Diplings mehr in Deutschland. Dann ist es so, dass du darauf achten musst, wenn du dann bei einer Uni dich umguckst, dass die akkreditiert sind. Und das ist relativ einfach. Im Regelfall musst du einfach mal auf deren Webseiten suchen, sind die akkreditiert, wo sind sie akkreditiert. Und dann kann man ein bisschen durch Google durchwühlen, um zu schauen, ob es eben auch von der Institution, die in Deutschland die Akkreditierung macht, ein Go oder Not Go gibt. Es gibt tatsächlich 2-3 Unis, ich habe jetzt auch, als ich da vorher ein bisschen recherchiert habe, die nicht akkreditiert sind in Deutschland, obwohl es deutsche Unis sind, für bestimmte Bachelor- oder Masterabschlüsse. Fand ich sehr spannend. Generell, wenn du eine etwas größere Uni hast, dann sollte das passen. Das sollte sogar in der gesamten westlichen Welt passen. Also eben generell die amerikanischen Unis oder die britischen Unis, die sollten dich weiterbringen. Trotzdem, bei allem, was ich jetzt sage, mach immer deine eigenen Hausaufgaben, guck nach, ob das stimmt. Und das wirklich, guck bei denen auf der Webseite, guck nochmal in Deutschland, zweifelsfall suchst du im Forum, wo das passt. Dann gibt es ja, das wollte ich mal ganz kurz ansprechen, ja immer wieder unter den Videos, gerade unter dem Video, wo ich über das Studium rede, diese Tribalism, dass die Leute das Gefühl haben, aber meine Uni ist ganz besonders toll und damit kam ich ganz besonders weit. Auch das einfach mal kurz, nobody cares, wirklich. Uni ist Uni. In Deutschland gibt es zwar viele gute Unis, aber keine von den deutschen Unis ist in den Top 10 der Unis. Wenn du irgendjemand in einem Big Tech Unternehmen beeindrucken willst mit deinem Abschluss, dann geh zum MIT, geh nach Stanford oder geh zur ETH. Das ist irgendwie so das, was so halbwegs zählt. Alles andere ist einfach Uni. Und Leute, die dir das anderes erzählen wollen, oder Uni oder Fachhochschule, Blödsinn. Was der dich nachher einstellt, der guckt nicht, oh, der war in einer besonders elitären Institution. Es sei denn eben, es war eine wirklich besonders elitäre Institution, MIT, Stanford, bla bla bla. Aber ansonsten ist das einfach was keinen interessiert. Ich habe noch nicht mal irgendwann meine Abschlüsse groß rausholen müssen. Ich weiß, wenn ich mich irgendwie bewerbe, dann muss ich mal ganz verzweifelt gucken, wo denn hier überhaupt meine Abschlüsse rumliegen. Interessiert im Normalfall kein Mensch. Wenn du das draufschreibst, bei mir sogar im LinkedIn-Account, dann reicht das den meisten schon. Dazu gibt es ja im Regelfall auch Rückrufe bei den ehemaligen Arbeitgebern und dann weiß man schon, die haben ja schon abgecheckt, dass der wirklich da studiert hat. So, das waren 6 Fragen zu Fragcodebrot. Ich muss mal kurz gucken, das war auch nicht zu lang. Ich habe mir Mühe gegeben, dass es im Rahmen bleibt. Ich freue mich, weitere Fragen zu bekommen. Auf der Webseite, hier in der Beschreibung ist der Link zur Webseite, gibt es so einen kleinen How-To, was ich gerne in den Fragen sehen möchte, damit ich einfach mehr Kontext habe. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut. Tschüss.